Immovotion, der E-Mobility-Podcast. Immovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Immovotion mit Jessica Reichelt, Michael Scharnberg und mit Jerome Brunel.
Mit dabei, eben gesagt, ja, Jessica Reichelt. Grüß dich, Jessica.
Hallo. Hi, Jerome.
Und natürlich Michael Scharnberg. Grüß dich, Michael.
Hallo, Jerome. Hallo, Jessica.
Und Wolfgang Paul ist auch wieder mit dabei. Schön, dass du dabei bist. Hallo.
Gerne. Hallo zusammen.
Und wenn man so im Moment die Schlagzeilen schaut, in den Zeitungen oder Online-Magazinen oder sonst wo, die Schlagzeilen sind zurzeit, was E-Mobilität betrifft, nicht so wahnsinnig dolle. Es gab ja jetzt erstmal vor kurzem einen Anschlag auf das Tesla-Werk und das Tesla-Werk ist heute, Stand heute, wir nehmen auf am Freitag, den 8. Februar, immer noch offline, sprich, da wird im Moment nicht gearbeitet, weil einfach keine Energie zum Arbeiten da ist. Gleichzeitig gehen die Zahlen, zumindest im Februar jetzt, zurück um 15%, die Verkaufszahlen. Schon. Ja, wir haben jetzt März, aber im Februar sind die Zahlen...
Du hast gesagt, dass wir zeichnen am 8. Februar auf.
Ach so, stimmt. Wenn ich dich nicht hätte, Jessica. Also wir zeichnen am 8. März auf, Freitag, 8. März. Wir schauen kurz auf die Zahlen des Februars. Im Februar sind die Kaufzahlen runtergegangen um 15%. Michael, macht dir das alles Sorgen oder sagst du, nö, das ist eine vorübergehende Erscheinung?
Meine Meinung ist, das ist vorübergehende Erscheinung. Aber die Politik mischt ja viel mit, wissen wir. Die Förderung, vielleicht ist das auch ein Thema. Wobei wir ja festgestellt haben, dass eigentlich die Hersteller auch gute Rabatte zurzeit geben. Ich denke mal, das ist einfach ein bisschen Volatilität.
Als ich den Anschlag mitbekommen habe, habe ich erstmal gedacht, was ist denn da los schon wieder? Wie ging es dir eigentlich, Jessica?
Ja, also ich meine, Anschläge sind grundsätzlich scheiße und das finde ich natürlich dann auch scheiße. Es hat tatsächlich relativ lang gedauert, bis das bei mir überhaupt angekommen ist. Ich bin ganz enttäuscht gewesen von meiner Bubble, die mir das gar nicht so zugespielt hat. Und ich war dann überrumpelt und habe gedacht, naja, aber eigentlich ist das irgendwie scheiße. Also ich meine, das Tesla-Werk gibt es ja jetzt schon doch eine ganze Weile und die Proteste, klar, waren immer da, aber man hat nicht mehr so viel davon gehört. Und dann gleich sowas Heftiges wie ein Anschlag fand ich ordentlich interessant.
Da wird ja auch zurzeit ein Wald besetzt, wobei Michael, Wald ist ja so eine Sache, ne? Das ist ja eigentlich kein richtiger Wald, der wurde ja eigentlich angepflanzt, um den dann irgendwann zu ernten. Das ist ja kein natürlicher Wald und trotzdem setzen sich die Leute dort auf einen Baum.
Naja, im Grunde ist es,
willst du dich nicht dazusetzen?
Es ist eine Monokultur, die zu DDR-Zeiten angelegt worden ist, um die Papierfabrik oder die Papierwirtschaft dort mit uns zu unterstützen. BMW sollte auch damals das Gelände ja schon nutzen. Wäre interessant gewesen zu wissen, wenn BMW das genutzt hätte, ob es diese Proteste auch gegeben hätte. Ne? Weiß man nicht.
Das ist auch die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich habe noch nie miterlebt, ich habe es zumindest nicht mitbekommen, dass es jemals Proteste gegeben hat, wenn es Werke gebaut wurden von VW, wenn ein Werk von BMW gebaut wurde oder von Mercedes ein Werk gebaut wurde. Ich habe nie irgendwelche Proteste mitbekommen wegen Wassermangel oder weiß der Geier was. Irgendwie bei den Amerikanern ist es irgendwie anders. Kann mir aber auch vorstellen, dass einfach das Gesicht von Elon Musk das Reizthema ist, dass die Leute sagen, wir sind einfach nicht einverstanden mit dem, was Elon Musk macht. Das Werk ist uns eigentlich wurscht. Aber das, was Elon Musk macht, ist uns nicht wurscht.
Aber das liegt daran, dass Tesla halt nur Elektroautos macht. Die anderen Hersteller machen ja zumindest immer noch Benziner. Das heißt, da besteht ja so eine Chance, dass man die noch umpolen kann.
Also, ich denke, jeder, der Elektroauto fährt, hat so seine Meinung zu diesem Thema. Und ich glaube, die werden relativ identisch sein. Wir haben Studiogäste heute und dazu kommen wir gleich. Michael, du hast ganz viele Menschen eingeladen. 1, 2, 3, 4 Menschen hier in unsere Runde, die du alle auch persönlich kennst. Ich kenne von den vier wenigstens einen persönlich und das ist Holger Lauderlei. Grüß dich, Holger.
Ja, moin zusammen.
Und ich freue mich sehr, dass wir uns mal endlich wiedersehen. Das letzte Mal hast du mich zum Hotel gefahren. Es ist aber schon ein paar Jährchen her. Du wirst dich wahrscheinlich gar nicht mehr dran erinnern.
Ist schwierig, ja, mit Sicherheit.
Aber Michael, du hast noch mehr Leute eingeladen.
Ja, genau, liebe Zuhörer. Heute haben wir einen Podcast, den wir ganz über den Begriff braucht die Energiewende mehr Jungunternehmer und Startups. Und da sind mir ein paar Leute eingefallen, zum Beispiel die Alice, Autorin. Hallo Alice.
Wo ist sie? Ach so, soll ich auch immer antworten? Hallo. Ich dachte, es reicht, wenn ich nicke.
Wäre nicht schlecht.
Nein, die Zuhörer, ist ja Podcast, die sehen dich ja nicht. Ja, schön. Schön, dass du da bist. Dann habe ich den Leutid eingeladen, und zwar YouTuber, gleich nach der Schule sozusagen, ab in die Selbstständigkeit, Startup-Gründer. Hallo Leo, ich grüße dich.
Moin moin, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Ja, und dann habe ich noch jemanden, der ganz viele Startups unterstützt. Ich nenne ihn den Startup-Manager Stefan Stengel. Hallo Stefan.
Hallihallo Michael und in die Runde. Ja, ein Manager, Startup-Manager bin ich nicht. Ich unterstütze Startups, da hast du recht. Ich bin Programmmanager bei einem Startup Accelerator hier in Norddeutschland von Gateway 49. Und wir beschäftigen uns auch mit Startups aus der Energiewende.
Perfekt, da kommen wir später noch viel mehr hören. Und dann habe ich einen, ja, einen alten Hasen der Elektromobilität, den Erfinder der Balkonkraftwerke, für viele Leute von euch da draußen wahrscheinlich bekannt, den Holger Laudelei. Genau, der ist ja schon von dir, Jerome, vorgestellt worden. Ja, meine erste Frage, die würde an den Leo gehen. Leo, Mensch, wir haben damals ein Projekt zusammen gemacht. Wir haben zusammen den Tesla-Kalkulator auf der Jus-Webseite gebaut. Und da hast du maßgeblich dran mitgewirkt. Und du bist von der Schule gekommen und hast aber schon mit 18 Tesla gefahren. Du bist also irgendwie schon so während der Schulzeit, wenn ich richtig erinnere, selbstständig gewesen und hast dich dann, sag ich mal, nach der Schule immer weiterentwickelt, aber nicht so, wie so der typische deutsche Werdegang ist. Erzähl doch mal ein bisschen von dir.
Ja, Michael.
Vor allem machst du auch YouTube, ne?
Ja, ja,
du bist auch richtiger YouTuber.
Wir kennen uns ja auch schon Ewigkeiten, haben uns damals durch YouTube ja kennengelernt. Die Leute werden ja auch deinen Kanal kennen. Ja, wann ging das bei mir los, ne? Im Prinzip mache ich schon mein ganzes Leben lang, habe ich immer so kleine Filme gemacht, ne? Es fing damals mit meinem Großvater an, der von mir und meiner Schwester immer so kleine Kinderfilme, so Jahreszusammenfassungsfilme, sag ich mal, uns dann immer zu Weihnachten geschenkt hat. Ne? So wurde ich an die Kamera geführt und dann ging es für mich auch relativ schnell schon während der Schulzeit mit Freunden los, so kleine Filme zu machen. Ne? Du hast ja kein Drehbuch überlegt, du hast einfach angefangen und losgelegt und geschaut, was dabei rumkommt. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann schnell dieses ganze Videobusiness, sag ich mal, für mich kennengelernt und habe das dann immer mehr professionalisiert. Und im Zusammenhang mit Schülerpraktikas und was da alles dazu kam, kam es dann so weit, dass ich, bevor ich 18 schon war, ich glaube, das fing mit 15, 16 irgendwie an, tatsächlich schon für Firmen so Projekte umgesetzt habe. Ne? Das ging mit Videoschnitt los, dann irgendwann auch ins selber Drehen rein, komplette Projektumsetzung und so weiter. Hatte dann auch das Glück, und Glück gehört irgendwie auch immer dazu, dass ich gute Kontakte entwickelt haben, wo dann auch ein paar größere Auftraggeber dabei waren, wodurch ich dann neben der Schulzeit, ich habe noch zu Hause gewohnt, sag ich mal, meine kleine Brieftasche ein bisschen auffüllen konnte. Und dann 2020 bin ich das erste Mal Tesla gefahren, habe so ein bisschen die Affinität für die Elektromobilität in mir geweckt, bin sowieso technikbegeistert, ne, alles was sowas angeht, und habe dann überlegt, was machst du jetzt irgendwie? Ich hatte davor schon ein Auto, mir mal so ein Suzuki Samurai, sag ich mal, komplett restauriert, komplett auseinandergeschraubt und wieder zusammengebaut. Und dann hat mich dieses Elektrofahren aber so fasziniert, dass ich gesagt habe, komm, ich kaufe mir jetzt einfach von dem Geld, was ich erwirtschaftet habe, und das waren quasi 100%, also habe ich gesagt, kaufe ich mir jetzt mal das Auto und versuche damit meinen YouTube-Kanal ein bisschen zu pushen. Ne? Mein YouTube-Kanal, den gab es davor auch schon 5, 6 Jahre. Der ist mittlerweile über 10 Jahre alt, aber aktiv mache ich es jetzt seit 3 Jahren ungefähr. Und da damals dieses Tesla-Thema noch viel präsenter war, als es jetzt war, ne? Es war viel mehr noch Nischenthema, da gab es viele, oder nicht so viele YouTube-Kanäle, aber viele, die dadurch echt Reichweite gewonnen haben, dachte ich mir, nutze ich doch das Thema mal so ein bisschen energiewendemäßig auch Elektromobilität zu beleuchten, mit mir als lustigen Typ irgendwie so dieses Thema, sag ich mal, mehr nach außen zu treiben, habe mir dann dieses Auto gekauft und zum Glück hat es funktioniert. Also der Gedanke dahinter war eigentlich, hey komm, ich mach das, und wenn es nicht klappt, verkaufe ich das Auto halt wieder und hab vielleicht ein paar tausend verloren, sag ich mal, das wäre doof, aber dann ist es halt so ein Versuch was wert. Ne? Und glücklicherweise ist es aufgegangen, ich fahre Tesla bis heute, und dann ging die Geschichte weiter, ich will jetzt gar nicht zu viel erzählen, gute Kontakte weiterhin gehabt, Kooperation durch YouTube, dadurch haben sich wieder persönliche Verhältnisse gut weiterentwickelt, und seit Januar 2023 habe ich eine neue Firma zu erneuerbaren Energien gegründet, mit einem Partner, Dennis Dietz aus Bremen zusammen. Da geht es um Photovoltaikunternehmen, das heißt, wir haben einen Online-Shop, und gerade auch B2B-Handel, den wir aufbauen, richtet sich dann natürlich auch an Private, ne, die durch meinen YouTube-Kanal kommen, wo ich viele Serien zum Thema PV gemacht habe, die einfach sagen, ich will was selber in die Hand nehmen, ich will selber anpacken, ich will die Energiewende selber vorantreiben. Die unterstützen wir bei der Planung, bei der Umsetzung, Und das bauen wir jetzt gerade so ein bisschen auf.
Ich würde gerne mal zwischenfragen. Ich habe ja im Grunde den umgekehrten Weg gemacht wie du. Ich habe 2017 Videos gemacht, war damit relativ oder recht erfolgreich, also bis zu 270.000 Views pro Video. War dann aber genervt davon, dass es immer mehr YouTube-Kanäle gab und noch einen YouTube-Kanal und alle im Grunde mehr oder weniger das Gleiche gemacht haben. Ja, hier wieder eine lange Reise hierhin oder ja, mein Autopilot funktioniert nicht richtig. Und ich habe mir dann gedacht, ich will jetzt nicht der 25. sein, der auch noch zu dem Thema ein Video macht, und habe dann aufgehört, weil mir das dann auch zu viel Arbeit war. War das ein Fehler von mir, aufgehört zu haben?
Ich weiß ja nicht, wann hast du denn angefangen? Welches Jahr war denn das?
2017.
Oh nee, dann hätte ich auf jeden Fall weitergemacht. Also ich habe 2020 angefangen, ne? Und selbst damals gab, würde ich sagen, gab es 10 große vielleicht auf YouTube, ne? Die das, oder unter 10 große, glaube ich, die das wirklich aktiv gemacht haben. Wenn du dir heute das anguckst, es ist explodiert irgendwie. Da gibt es so viele Kanäle, die das Thema, auch Tesla an sich, beleuchten, ne? Das funktioniert heute auch nicht mehr. Wenn ich heute Tesla-Kanäle sehe, die versuchen, sich dadurch hochzupushen, es ist einfach anders jetzt so ein bisschen geworden. Es ist schon zu etabliert, ne? Es ist nicht mehr so nischenhaft. Und das habe ich bei mir selber auch gemerkt. Also ich habe jede Woche früher ein Tesla-Video gemacht und dann irgendwann hast du alle Tesla-Themen abgedeckt, die es so gibt. Ne?
Genau.
Außer es gibt
News. Was soll ich denn jetzt noch machen? Ja. Und irgendwie aus den Fingern saugen wollte ich auch nicht. Und dann habe ich gesagt, genau. Nee, das können andere machen, sollen andere machen und gerne auch damit Geld verdienen. Brauche ich nicht.
Genau, und da geht es für mich jetzt auch hin. Ne? Also ich mache nicht mehr so viel Elektromobilität und Tesla an sich, weil ich auch so ein bisschen aus der Tesla-Bubble raus will. Ne? Ich will nicht nur dieser Tesla-Fanboy abgestempelt werden, weil ich mich auch nicht so sehe. Das war früher mal, aber da bin ich jetzt auch so ein bisschen weg und das ist, glaube ich, auch ganz gut. Und deswegen soll es jetzt mehr Richtung Erneuerbare im Allgemeinen gehen. Ne? Photovoltaik, Elektromobilität, das alles im Gesamten zu sehen, weil das, glaube ich, das ist, was wir jetzt für die Zukunft dringend brauchen. Ne?
Ich bin ja selber jetzt selbstständig seit einem Jahr. Ich habe eine Firma übernommen von einem Jahr, die schon seit den 80er Jahren besteht. Und ich habe dann gemerkt, wenn man selbstständig ist, da hat man ja kein Netz und keinen doppelten Boden. Ja, also das ist einfach so. Ne? Also wenn du Fehler machst, dann darfst du die auch ausbaden, und zwar voll. Hast Mitarbeiter, die du beschäftigst, für die du Verantwortung hast. Jetzt bin ich ein bisschen älter als du. Ich habe ein bisschen mehr Lebenserfahrung als du und merke trotzdem, wie das auf meiner Schulter lastet. Du bist jünger als ich. Du hast nicht so viel Erfahrung wie ich. Lastet da nicht noch viel, viel mehr auf deiner Schulter? Oder sagst du, nö, das mache ich locker, und wenn es schief geht, dann auch egal.
Ja, ich glaube, so muss man ein bisschen rangehen, ne? Wenn man, sag ich mal, das anfängt, hinfallen tut man, glaube ich, an irgendeinem Punkt immer. Das gehört auch irgendwie dazu. Bis jetzt hat es immer aufwärts geklappt, ne? Aber ich bin mir auch im Klaren, dass sicherlich, gerade auch wenn wir jetzt über die PV-Branche sprechen, das bald auch wieder runtergeht. Oder aktuell merkt man ja schon, wie es, sag ich mal, schwieriger ist, ne? Und ich bin aber ein Typ, ich gucke immer sehr optimistisch nach vorne, ne? Ich glaube, das brauchst du auch so ein bisschen, alle Personen um mich rum. Wir haben so die gleiche Einstellung, wir haben immer neue Ideen, und ich glaube, mit den Möglichkeiten, die wir zusammenbringen, gibt es immer wieder Wege, nach oben zu kommen, ne? Und da halte ich mich dran fest.
Aber wie greift das denn? Geht das Thema wirklich jetzt ab, wo du sagst, so, du bist jetzt eingestiegen und das geht jetzt richtig gut ab, das Verständnis ist da. Wenn ich das jetzt sehe als Autor, ich habe hier dieses German Reichweitenangst, das Buch da geschrieben, mit Humor, und da sieht man, dass man die Leute trotz aller Rationalität kaum mitreißen kann. Wie sieht das in deiner Branche jetzt aus, als junger Unternehmer im Startup?
Du merkst das schon, ne? Also wenn wir jetzt mal auf das PV-Thema gucken, ich habe, wie gesagt, auf meinem Kanal mehrere Serien produziert, wo es wirklich, das sind dann 4 Teiler, glaube ich, wo ich wirklich von A bis Z erkläre, wie geht man vor bei der Planung, was muss man beachten, wie geht man verschiedene Schritte durch, ne? Das ist auch alles noch nicht perfekt. Die letzte Serie ist ein paar Monate jetzt alt schon. Die finde ich sehr perfekt, aber es gibt natürlich immer, sag ich mal, noch Potenzial nach oben. Du merkst aber, die Leute haben Bock dadurch. Die sehen diese Videos, die wollen Projekte sehen, die wollen sehen, wie es geht. Und es ist verdammt beeindruckend, wie viele dann wirklich von YouTube, sag ich mal, auf den Shop oder per Kontaktformular auf dich zukommen. Also wir haben den Shop gestartet im September, wenn ich mich jetzt nicht irre. Damals habe ich ein Video über die Vorstellung vom Shop gemacht, und da haben wir so ein Funnel-Tool vorgestellt, ne, wo die Leute sich durchklicken konnten, um eine Anfrage zu stellen für eine Selbstbau- oder Komplettpaket-PV-Anlage. Da haben wir, glaube ich, in den ersten 24 Stunden über 250 Anfragen, glaube ich, reinbekommen, wo man natürlich viel aussortieren muss, ne? Das ist ganz klar. Wir haben jetzt auch noch keine Statistik gemacht, wie viel am Ende rumkommt. Aber du siehst einfach, dieses Interesse ist da, ne? Und was mich sehr gefreut hat, ist, dass das auch weiter anhält. Ne? Es war jetzt nicht nur dieser Impuls, hey, Shopstart und tralatrali, sondern das funktioniert einfach. Und diese Kombi, sag ich mal, YouTube, Unternehmertum, Google, SEO, was man da alles machen kann, ne? Das war schon sehr erfolgreich. Und du merkst, die Leute haben Bock, die trauen sich auch mittlerweile was. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz schön.
Also so ein bisschen wie Domino-Effekt, ne? Du stößt was an und das verbreitet sich so im Hintergrund.
Genau, Holger wird
so
das auch
schlagartig, so langsam. Okay.
Ja, ich finde das super, dass du wirklich gleich in die Selbstständigkeit bist, weil du es ja schon quasi, wie du schon gesagt hast, in der Schulzeit angefangen bist, zwar mit anderen Projekten, aber Hut ab. Und ich finde, da sind wir Deutschen ja auch viel zu sehr eingefahren, weil Alice, da wirst du sicherlich mir was zu sagen können. Du hast ein Buch geschrieben. Erzähl doch mal bitte 2, 3 Sätze dazu. Ich glaube, das passt jetzt gerade an dieser Stelle hervorragend.
Ja, also ich habe ein Buch geschrieben mit Christian Dräger vom Drägerwerk in Lübeck über das Scheitern und wie wir damit umgehen sollten, können, tun. und das ist eigentlich so ein bisschen, man könnte sagen, es ist wie eine dreifache Biografie, also eine Biografie von mir mit meiner Erfahrung, dass ich mit meiner Idee irgendwie nicht weiterkam, keine Abnehmer gefunden habe, nur Schulden gemacht habe, statt Einnahmen und Kunden zu finden, und Christian mit seiner Biografie als Altunternehmer und wie das kam, dass, also wie er dann dazu kam, eben das Familienunternehmen zu übernehmen, und im Endeffekt die dritte Biografie ist im Endeffekt vom Drägerwerk, weil wir halt ganz viel auch so darüber berichten, was hat auch sein Urgroßvater, nein, sein Urgroßvater meine ich, Johann Heinrich Dräger, damals für Schwierigkeiten gehabt bei der Gründung. Als Beispiel, dass alle gesagt haben, flüssiger Sauerstoff, das geht doch eh nicht, das gibt's gar nicht. Die haben ihn sozusagen nur ausgelacht. Und ja, darüber handelt das Buch im Endeffekt. Und bei mir ist es die Geschichte, also ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Mein französischer Großvater hatte das Familienunternehmen auch weitergeführt, eine Schuhfabrik und Schuhfirmen in Lyon und Saint-Étienne, und hat dann aber im Endeffekt das Familienunternehmen gegen die Wand gefahren, hat das also nicht hinbekommen, das weiterzumachen. Es heißt ja auch häufig so in der Statistik, dass Familienunternehmen in der dritten Generation dann entweder verkauft werden oder pleite gehen. Und das Letzte ist halt bei uns geschehen. Und ich habe bemerkt, dass bei mir, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, dass viele Ängste aus der damaligen Zeit, die mein Vater auch so aus seiner Kindheit mitgenommen hat, dann auf mich übertragen wurden, und dass ich mich damit sehr auseinandersetzen musste, um dann von diesen Ängsten auch wegzukommen, um dann wirklich auch zu sehen, okay, Selbstständigkeit ist immer ein Risiko, aber ich habe gespürt, ich will wirklich dabei bleiben. Und dann habe ich halt gemerkt, so was ich brauche, damit ich weitermachen kann, damit ich selber auch die Kraft habe, nicht aufzugeben.
Ja, vielen Dank. Ja, im Grunde, die Amerikaner sagen ja ganz häufig, du musst erst 5-mal gescheitert sein, um dann ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Die nennen das einfach Lebenserfahrung. Bei den Deutschen ist es dann oftmals so von wegen, ach Mensch, du bist gescheitert, musst du als Angestellter losgehen. Stefan, du betreust ganz viele Startups, und mich interessiert, ja, haben die auch schon Ängste, oder ist da eher so das Credo, machen ist wie wollen, nur viel krasser, so was Leo sagt, einfach machen, wir versuchen's. Und die nächste Frage stelle ich gleich im Anschluss. Wie ist es? Wie viel Unternehmen oder wie viele Startups sind vielleicht prozentual da mit regenerativen Energien oder Elektromobilität unterwegs?
Zu deiner ersten Frage. Ja, also es ist beides, ne? Also die Medaille hat immer mehrere Seiten. Da sind natürlich auch junge Teams, die vielleicht gerade aus der Hochschule kommen oder gerade noch am Studieren sind, sich selbstständig machen, eine gute Idee haben. Und die haben selbstverständlich auch Ängste und auch Ängste zu scheitern. Aber du hast schon recht, die Euphorie und die Motivation überwiegen. Und das ist natürlich auch richtig und wichtig. Und nur so kann es dann auch klappen. Man muss realistisch damit auch umgehen, auch mit Risiken umgehen. Das gehört auch dazu. Das muss ich auch sagen, wenn ich Teams begleite, versuche ich auch immer diesen Aspekt natürlich zu beleuchten. Aber natürlich, man soll von seinem Geschäftsmodell, von seiner Idee natürlich auch überzeugt sein. Und man muss seine Kunden, seine Stakeholder natürlich und auch Investoren davon überzeugen. Nur so kann das funktionieren. Also es ist mannigfach. Und ihr habt das schon richtig gesagt. Selbstständig sein, Unternehmertum ist immer eine Herausforderung. Mein Eindruck ist, ich bin ja nur auch seit vielen, vielen Jahren selbst als Unternehmer tätig gewesen, und nach wie vor habe ich auch meine eigenen Startups noch am Laufen, so würde ich das mal sagen, die ich noch nebenbei betreibe. Und ich kann es auch nur sagen, ich habe den Eindruck, dass es immer schwieriger wird. Obwohl Vertriebswege sich mannigfach entwickelt haben, gerade natürlich digitalen Vertriebswege. Und dass das Leben eines Unternehmers und gerade in der heutigen Zeit, in der heutigen Krisenzeit nicht einfacher geworden ist, ist auch klar. Das merken wir natürlich auch bei unseren Startups. Wir machen unser Programm jetzt seit 4 Jahren und die Suche nach Investitionen, nach Investoren wird immer schwieriger und die werden auch immer, sage ich mal, kritischer und es wird nicht einfacher, eben halt auch für seine Geschäftsideen Invest zu finden. Das muss man definitiv sagen.
Alice, du hattest auch eine Frage?
Nee, keine Frage, sondern eine Sache, die ich dazu sagen will. Also ich hatte damals die Hilfe aus der Arbeitslosigkeit bekommen von Hartz IV und da ist mir dann auch aufgefallen, also erst war es, dass bei mir zum Beispiel, ich hatte eine Wirtschaftswissenschaftlerin, die mich in die Selbstständigkeit begleitet hat und dann hieß es irgendwann, nee, die Selbstständigen brauchen keine spezielle Person mehr, da kann jeder helfen und dann hat man mir irgendeine Frau zugewiesen, die überhaupt gar keine Ahnung von Selbstständigkeit hatte und danach habe ich erfahren, dass das Hartz IV, also die Arbeitslosenhilfe sowieso versucht, die Leute nicht mehr dabei zu unterstützen, sich selbstständig zu machen, weil die Leute dann nicht mehr in die Sozialkasse zahlen. Und da habe ich das dann natürlich begriffen. Ich habe zum Glück noch Widerspruch erhoben und habe dann diese Wirtschaftswissenschaftlerin behalten können als Beraterin. Da bin ich sehr froh für. Aber so viele Leute, die eben arbeitslos sind, haben auch kaum noch die Möglichkeit, also das Wissen zu bekommen, um sich selbstständig zu machen. Das finde ich auch sehr schade.
Das ist ein großes Problem, das du ansprichst, Alice, das wir in Deutschland haben. Unternehmertum ist nicht gut angesehen. Wir haben das ganz große Problem, dass diejenigen, die sich selbstständig machen, immer weniger werden. Die Quoten gehen zurück. Und wir haben natürlich auch die Babyboomer gehen jetzt in den Ruhestand. Wir haben Nachfolgeproblematiken ganz stark. Das wird uns auch noch, sage ich mal, kurz- und mittelfristig zu großen Schwierigkeiten bringen, die wir in Deutschland haben, weil genau dieses amerikanische Mindset, was du gerade angesprochen hast, Michael, einfach machen und sich ausprobieren und ins Risiko gehen und sich auch selbst auszuprobieren, ist dort natürlich ganz anders im Mindset festgelegt. Und wir sind eher mit der German Angst unterwegs. Und wenn du Studierende fragst, dann, ich habe gerade wieder eine Statistik, die mich sowas von schockiert hat, gehört, dass sich ungefähr 40% der Studierenden vorstellen können, in den öffentlichen Dienst zu gehen und verbeamtet zu werden. Und das ist natürlich, da müssen bei uns allen die Alarmglocken anspringen und wir müssen eben halt einfach auch Wegbereiter sein, und da hast du, Alice, hast du völlig recht, das ist genau unsere Aufgabe in unserem Startup Accelerator, Teams zu unterstützen mit Coaching, mit Mentoring, mit etwas Geld, also jedes unserer Teams bekommt eine Anschubfinanzierung von 30.000 Euro, das sie für Lebensunterhalt oder auch für einen Prototypen nutzen können. Und das brauchen wir noch viel mehr in Deutschland, um hier wirklich auch junge Gründer, die vielleicht es noch nicht so davon überzeugt sind, dass sie schaffen können und noch ein bisschen Hilfe brauchen, um über die Hecke zu springen. Das ist genau unsere Idee, das ist genau unsere Intention, warum es uns gibt. Und es gibt ja noch einige andere Programme in Deutschland neben uns, aber wir merken, es kann eigentlich gar nicht genug sein, um eben halt genau diese Problematik der Selbstständigen, des Unternehmertums, sage ich mal, zu befördern. Und deine zweite Frage jetzt, Michael, ich will jetzt auch nicht so viel Zeit einnehmen, war ja, wie viele Teams gibt es, die sich mit regenerativer Energie auseinandersetzen? Wir sind relativ breit aufgestellt bei Gateway. Wir haben nicht nur das Thema Smart City, Energiewende, auch Logistik, Life Science und Ernährungswissenschaft mit bei uns im Portfolio. Deswegen kann ich, sage ich mal, fast auf die gesamten, sage ich mal, auf die gesamten Unternehmen, die sich mit einer Selbstständigkeit auseinandersetzen, so ein bisschen betrachten. Und wir haben in dem Bereich ungefähr 15% unserer Teams, die sich bei uns bewerben, kommen genau in den Bereich der regenerativen Energie. Du hattest schon mal im Vorfeld gesprochen oder mich gefragt, sind es viele, die sich mit Hardware auseinandersetzen? Es sind eher digitale Plattformökonomie, um die Energiewende voranzutreiben. Und ich glaube, das ist auch das, was unsere Energieerzeuger am Markt brauchen. Wir haben viele Stadtwerke, die bei uns auch beteiligt sind und unsere Teams unterstützen. Und da sehen wir natürlich, dass dort klassische Geschäftsmodelle, klassische Prozesse noch vorherrschen. Und wir natürlich, je mehr regenerative Energie wir bekommen, deswegen desto mehr Erzeuger haben wir und desto mehr Verbrauch und Abnehmer haben wir natürlich. Und genau diesen Ausgleich der Netze, die so nötig ist, das kannst du eben halt nur noch durch digitale Plattformen und durch Digitalisierung erreichen. Und da gibt es eben halt nicht nur schon mannigfache Lösungen, sondern eben halt bedarf es auch kluger Ideen, kluger Konzepte. Ein Beispiel aus einem unserer Teams, das wir ganz am Anfang 2020 begleitet haben, Naeco Blue, machen Erzeugungsprognostik für regenerative Energien, also für Photovoltaik wie auch für Wind, mit einer sehr hohen Genauigkeit auf 48 Stunden. Das ist eben halt sehr wichtig, um dementsprechend auch die Netze auszugleichen. Machen das sehr erfolgreich und sind mittlerweile sogar damit betraut, Parks zu projektieren und dementsprechend eben halt auch schon in der Planung genau das zu berücksichtigen. Ein anderes gutes Beispiel ist Iodynamics aus Flensburg, die Fuhrparkmanagement für Elektroflotten vornehmen. Und weil genau ja Netze nicht überlastet werden dürfen und natürlich genau hier ein intelligentes Management, also auch ganz klar ein digitales Geschäftsmodell existenziell sind.
Stefan, mich würde mal eine Sache interessieren. Wir haben ja mit dem Leo jetzt hier einen Jungunternehmer. Wie ist es denn eigentlich allgemein bei den Startup-Gründern? Sieht man da, dass es da eine Tendenz gibt, dass es mehr Jüngere sind, mehr Ältere? Merkt man da eine Auswirkung des Generationen-Mindset, sage ich mal? Ich meine, der Boomer tickt anders wie der Millennial, tickt wieder anders wie der Gen-Z-Mensch. Merkt man da einen Unterschied oder ist es durch die Bank weg eigentlich vertreten?
Also bei uns, bei Gateway, ist es durchweg vertreten. Also unser jüngster Gründer war, glaube ich, gerade 20 oder 19, als er bei uns ins Programm eingetreten ist. Und der Älteste war über 60, 64, glaube ich, als er im Programm war. Allerdings sind wir da auch sehr, sehr unique in dem Bereich, weil das ist nicht normal. Du sprichst es genau an, viele Start-up-Acceleratoren, gerade an den Hochschulen angeflanscht und angedockt, beschäftigen sich natürlich mit jungen Gründern, nicht nur mit jungen Gründungen, sondern mit jungen Gründern. Und das ist bei uns sehr vielfältig, also wie gesagt von bis. Und wenn ich, und das ist bei uns auch ein bisschen artuntypisch, wenn ich den durchschnittlichen Gründer einschätzen würde, würde ich sagen, der liegt so bei Mitte bis Ende 30. Also doch ein relativ hohes Durchschnittsalter.
Dann habe ich ja noch Potenzial.
Du hast noch Potenzial, auf jeden Fall. Also wir heißen auch jeden willkommen, der Mut hat, der motiviert ist und der eine gute Idee hat und ein gutes mit einem guten Geschäftsmodell um die Ecke kommt. Der ist bei uns herzlich willkommen und es sind nicht nur Studierte, nicht nur Studierende, sondern eben halt auch Menschen aus der Wirtschaft, die endlich wissen, jetzt weiß ich, wie es funktioniert, ich habe eine gute Idee, die will ich jetzt umsetzen. Haben wir immer wieder Gründerteams, die etwas älter sind, die versuchen, ihre Idee umzusetzen.
Und was mich damals auch, was mich beim Schreiben auch beruhigt hat, ist, dass Johann Heinrich Dräger auch einen ziemlichen Bauchladen am Anfang hatte und im Endeffekt alles Mögliche angeboten hat.
Was mir auffällt, wenn ich auf USA und auf Europa, sage ich jetzt mal, schaue, ist das Hauptproblem, was wir, glaube ich, haben, sind Investoren, die nicht bereit sind, Risiken einzugehen. Ein Investor in den USA sagt, okay, ich unterstütze jetzt dieses Jahr 10 verschiedene Firmen und ich weiß, 9 von diesen 10 Firmen werden scheitern, aber ich gebe denen trotzdem Geld. Und die eine Firma, die es dann schafft, die verdienen dann so viel Geld, dass ich die anderen neun schon wieder drin habe, mehr oder weniger. Also da ist das Risiko viel, viel höher. Wenn du in Deutschland irgendwie zu einer Bank gehst oder zu Investoren gehst, hast du eine Idee, dann rennst du im Grunde nur gegen Wände. Also Beispiel, ich war 2007, war ich in China, in Peking, da fiel mir auf, die fahren da alle mit so Elektrorollern durch die Gegend. Die gab es in Deutschland noch gar nicht zu der Zeit. Da habe ich mir gedacht, Mensch, meine Frau ist Chinesin, die kann Kontakte herstellen zu Produzenten. Ich kann die Dinger nach Deutschland importieren und dann mache ich das und verkaufe die Dinger hier. Wäre ich sehr früh am Markt gewesen, nämlich der Erste oder einer der Ersten. Genau diese Idee wurde dann umgesetzt in Berlin von jemand anderem, nicht von mir. Sind aber inzwischen auch in finanziellen Sorgen. Aber ich habe dann einfach gemerkt, wenn ich da die Gespräche gesucht habe, mal da es erzählt habe und da, ich habe die und die Idee, da war nicht die Frage, welche Chance hatten das und ist doch eigentlich eine tolle Sache, sondern wurde immer gesucht, was könnte schieflaufen? Also was könnte wie ist denn das mit den Batterien und du rennst dauernd gegen Leute, die eigentlich eher suchen nach, was funktioniert nicht, statt zu suchen, wie könnte es denn funktionieren? Das ist das, was mich nervt in Deutschland. Siehst du das auch so?
Ja, das ist ja bekannt. Das ist ja bekannt. Und ich hatte es schon erwähnt, die Amerikaner haben dafür ja einen Begriff gefunden, oder nämlich German Angst heißt es dort. Und das ist natürlich genau unsere Problematik. Wir müssen einfach einsehen, wir sind Deutsche. Wir sind so gestrickt. Das ist ein deutsches Mindset. Da sind wir auch, sage ich mal, auf weiter Linie. Ich will nicht mal sagen, schon allein, wenn ich nur nach Skandinavien schaue oder ins Baltikum oder in andere Volkswirtschaften, sieht das nicht so schlimm aus wie bei uns. Ich glaube, das ist ein großes Sicherheitsbedürfnis. Schwer zu sagen, ist wahrscheinlich historisch, das wäre mal was vielleicht für ein neues Buch. Eileen, schau mal nach, woher kommt die Historie, woher kommt German Angst? Wo ist sie mal entstanden? Ja,
ach so, Alice, genau. Du hast Eileen gesagt.
Entschuldige, Alice.
Sorry. Ja, das wäre mal eine Frage.
Wäre mal eine Frage, wo...
Ich meine, meine Unternehmerfamilie kommt ja auch aus Frankreich, nicht aus Deutschland.
Genau. Das wäre doch mal eine gute Aufgabe zu schauen, woher rührt das eigentlich und wie lange herrscht schon diese Problematik. Ja, du hast völlig recht, das ist ein großes Problem. Deswegen unterstützen wir auch teilweise Teams, nach Amerika zu gehen, gerade die im Bereich der künstlichen Intelligenz unterwegs sind, weil du hast völlig recht, Investoren dort viel, viel schneller bereit sind, Geld zu investieren, Risiken einzugehen, etwas auszuprobieren. Das wird besser in Deutschland. Jetzt ist wieder gerade die letzten zwei Jahre wieder ein bisschen schlechter geworden, gerade durch die Ukraine-Krise, durch den Krieg. Aber wir müssen dran arbeiten, wir müssen am Mindset arbeiten, wir müssen daran arbeiten, dass man auch scheitern darf. Das hatte Michael so schön gesagt, das ist hier immer noch dementsprechend ein Manko und man ist gebrandmarkt, wenn man dementsprechend sein Unternehmen nicht erfolgreich in Anführungsstrichen aus Sicht der Gesellschaft erfolgreich gemacht hat, sondern gescheitert ist. Und das müssen wir umwinden. Und da reicht auch nicht eine Fuck-up-Night, sondern da müssen wir mehr am Mindset arbeiten.
Holger, ich habe eine Frage an dich. Wenn du hörst von dem Stefan, 40% der Hochschulabsolventen möchten gerne in den öffentlichen Dienst. Du als alter Unternehmerhase, sag mal ehrlich, das ist doch erschreckend, oder?
Naja, es ist eine mittlere Katastrophe, wenn das tatsächlich eintritt. Ich gehöre ja zu denen, die sich wahrscheinlich sehr, sehr früh selbstständig gemacht haben. Ich habe mit 14 angefangen als Tischjockey, habe alles ausprobiert im Laufe der vielen Jahre, bin auch autodidaktisch veranlagt. Leo und mich trennen etwa 40 Jahre, also in Leo sehe ich mich in Jung. Und ich weiß einfach, dass das der richtige Weg auch war, den ich damals eingeschlagen habe. Und wenn du mit so einer Meinung jetzt oder mit so einem Statement kommst, 40% wollen in den öffentlichen Dienst, dann kann das nicht funktionieren. Wir können nicht alle mehr Beamte werden. Wir brauchen wesentlich mehr Selbstständige. Und der Weg dahin ist heute, gebe ich dir recht, Stefan, sehr steinig geworden in die Selbstständigkeit. Das haben wir damals 1977 etwas leichter gehabt. Allein den Gewerbeschein zu beantragen, das war ein Gang zum Ort. Amt und dann hat man eine Unterschrift gehabt, die Eltern haben einmal unterschrieben und da hatte man einen Gewerbeschein. Das ist heute alles nicht mehr so einfach und das Starten ist vor allen Dingen heute nicht mehr einfach. Da braucht man schon ein bisschen Geld, und weil die Banken überhaupt gar nicht mitspielen und das haben wir alles nicht gehabt und wir sind da ganz dumm und blauäugig rangegangen. Und wir sind natürlich oft auch gescheitert, aber das gehört dazu. Das muss man tatsächlich machen, um den nächsten Schritt zu gehen. Mein Opa hat immer zu mir gesagt, man muss einmal mehr hinfallen, als man einmal wieder aufstehen. Ne? Das ist das Problem. Ne? Das Aufstehen ist das Thema. Das können viele wahrscheinlich nicht. Und wenn wir alle Beamte werden demnächst, ja, da kann man gleich sitzen bleiben.
Das sehe ich genauso. Man muss im Grunde genommen, genau wie du es gesagt hast, der Erfolg kommt im Grunde dadurch, dass nachher einer mehr aufsteht, einmal öfter aufsteht als der Mitbewerber. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du auch, so wie ich auch, Startups einfach als Mentor unterstützen. Kann ich mir gut vorstellen bei dir. Ist das so? Oder hast du da ein Beispiel? Oder die zweite Frage gleich im Anschluss. Wie siehst du das? Braucht die Energiewende dann auch mehr Startups? Oder müssen einfach die altgedienten Unternehmen andere Dinge tun, um vielleicht die Energiewende schneller voranzutreiben?
Also ich ziehe die zweite Frage mal vor. Wir brauchen ganz, ganz dringend junge Leute, die Startups gründen, die in die ganze Geschichte reingehen, die auch mit den Alten zusammen versuchen, was zu lernen. Ja, die jungen Leute machen es anders alles. Und das ist auch richtig so. Also wir sind ja auch festgefahren. In meiner Altersgruppe sind wir festgefahren. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir jetzt die jungen Leute fördern und dass die in die erneuerbaren Energien gehen und dort auch gute Entwicklungen vorantreiben. Das ist also ganz, ganz entscheidend.
Sieht Alice, glaube ich,
ja,
auch so,
ne? Ich
wollte
nur sagen, in Zypern ist das sehr interessant. Ich bin ja ausgewandert und wohne jetzt in Zypern. Und hier ist es auch sehr interessant. Ganz viele Leute haben eine Stelle als Beamte, wollen auch unbedingt eine haben. Weil das ist so der Top-Beruf, den du in Zypern haben kannst. Und ganz wenige auch hier machen sich selbstständig. Ganz viele Eltern sagen, geh nach Deutschland oder England und studiere Medizin oder Rechtsanwalt. Und dann kommen die hier nach Zypern zurück und finden keine Jobs, weil es nur noch Rechtsanwälte und Ärzte gibt. Und die Deutschen, die aber hierhin auswandern, das sind alles so Selbstständige, die eben ihr eigenes Business aufziehen. Und das ist sehr interessant kulturell, dieser krasse Widerspruch, der sich hier trifft von den deutschen Unternehmertypen und diese zypriotischen Möchtegern-Beamten.
Ich muss noch die erste Frage von dir beantworten.
Stimmt.
Da ging es um die, ich wollte es nur noch kurz erwähnen. Und es geht um die Unterstützung von Start-up-Unternehmen. Ja, habe ich gemacht, sehr viel schon. Habe auch leider sehr viel scheitern sehen. Aber ich würde immer jederzeit wieder ein Startup unterstützen. Ich habe auch sehr, sehr viele Diplomarbeiten schreiben lassen bei mir hier im Betrieb, weil ich das auch als sehr, sehr wichtig empfunden habe. Ich bin also Zweitprüfer bei Diplomarbeiten gewesen und da sind viele gute Dinge bei rausgekommen. Ich habe zwei Diplomanden gehabt, die gleich danach auch ein Startup gegründet haben und heute erfolgreich sind, aufgrund der Erfahrung, die sie mit mir dann gemacht haben. Das sind immer alles Diplomanten gewesen, die auch ein halbes Jahr dann im Unternehmen waren, also auch sehr viel praktisch natürlich umsetzen können. Und ich würde jederzeit wieder ein Startup unterstützen.
Ich traue mich ja gar nicht zu sagen, dass ich Beamter bin.
Ich schäme mich auch. Ich arbeite im öffentlichen Dienst.
Oh, das Schande über mich.
Das Feindbild.
Ja, absolut. Aber ich glaube, ich bin kein typischer Beamter. Was ich noch ergänzen wollte, ich habe ja, wie gesagt, ein Unternehmen übernommen. Das läuft seit den 80er Jahren, läuft dieses Unternehmen schon. Und ich habe, glaube ich, vor allem deswegen einen Kredit bekommen für dieses Unternehmen, weil ich ein Lager habe, das mehr Wert hat als dieser Kredit. Okay. Wäre das nicht der Fall gewesen, wäre es mir, glaube ich, sehr, sehr schwer gefallen, überhaupt einen Kredit für dieses Unternehmen zu bekommen. Obwohl das Geschäft läuft, nachweislich, seit den 80er Jahren. Es keinen Grund gibt, dass es in Zukunft nicht läuft. Und obwohl meine Frau ja studierte Frau ist, die das gelernt hat, so ein Unternehmen zu führen, die das auch schon seit Jahren mehr oder weniger führt, also im Unternehmen schon jahrelang drin ist. Trotzdem war es schwierig, da einen Kredit zu bekommen. Und das ist das, was ich meine. Dieses, ja, dass die Banken und dass die Geldgeber eben einfach keinerlei Mut mehr haben. Und ich glaube, das wird uns früher oder später das Genick hier in Deutschland brechen. Das sieht man ja auch schon, wenn man schaut, welche Unternehmen gibt's denn? Also wie sieht's denn aus in der Solarindustrie in Deutschland? Wie sieht's denn aus mit die ganzen Firmen, die im Internet sehr groß sind? Google, Facebook, Apple, alles amerikanische oder chinesische Unternehmen, TikTok chinesisch. Da kommt ja gar nichts aus Deutschland. Stefan.
Genau, aber ich wollte gerade die Lanze für die Investoren brechen nochmal. Ich bin auch schon lange, lange, lange Jahrzehnte selbstständig und ich kann euch sagen, in den 70er und 80er Jahren hat man auch kein Geld bekommen. Da war die, glaube ich, die Szene der Finanzierungsmöglichkeiten noch wesentlich kleiner und schmaler. Heute haben wir wenigstens Angels, wir haben VCs, Venture Capitalisten, wir haben Plattformen wie Crowdfunding-Plattformen zum Beispiel oder Crowdinvesting-Plattformen, Companisto und ähnliches. Diese Sachen gab es alle vor 20, 30 Jahren noch nicht. Also das heißt, die Möglichkeiten und Kanäle, Investoren und Geld zu finden, sind breiter geworden und somit, glaube ich, auch vielfältiger und besser. Aber ich gebe euch völlig recht, dass natürlich das immer noch nicht ausreicht und wünschenswert wären noch mehr Mut und auch mehr Investoren, die gerade junge Startups unterstützen. Aber, und da muss ich jetzt auch nochmal für zumindest das Land Schleswig-Holstein die Lanze brechen, das ist ein Programm, was wir durchführen, was einmal durch die Wirtschaft getragen wird, wir sind ein Public-Private Partnership, aber auf der anderen Seite vom Land Schleswig-Holstein und das Wirtschaftsministerium finanziert zumindest 50% unseres Programmes, weil sie die Erkenntnis erlangt haben, dass es wichtig ist, ihr junge Unternehmen zu unterstützen. Also es ist schon besser geworden, könnte natürlich auch noch besser werden, aber so wie es klang so ein bisschen an, gute alte Zeiten, manchmal verfällt man ja immer in diesen Glauben, früher war alles besser. Nee, also wenn ich gerade an Startup-Unterstützung und an Investitionen denke, muss ich sagen, es ist besser geworden, als das ist noch vor 20, 30 Jahren.
Ich wollte dazu sagen, dass ich damals im Endeffekt auch keine öffentliche große Hilfe bekommen habe finanziell, sondern alles nur privat und zum Beispiel jetzt am 24.03. mache ich ja meine Book Launch Party in Lübeck und die findet in der Holzwerkstatt statt, in Fuchsbau heißt das in Lübeck und die Freundin, die hat damals auch das über Crowdfunding und da hatte ich mitgewirkt und deswegen habe ich da jetzt noch den Raum und kann dann die Holzwerkstatt nutzen für meine Book Launch Party. Und das finde ich cool, dass es sowas wie Crowdfunding gibt. Und ich bin sehr dankbar, dass ich persönlich Leute hatte, die mich unterstützt haben. Weil ohne die wäre ich schon längst pleite wahrscheinlich gewesen und hätte aufgeben müssen.
Was mir da auffällt, ist wahrscheinlich die Frage an Stefan und Holger gestellt. Wir haben ja im Grunde die deutschen Ingenieure, die Solarenergie, Windkraft haben wir. Ich erinnere mich noch, in Friedrichskoog hat die erste Windkraftanlage gestanden. Das war der Grobian. Und wir haben es erfunden. Und was hat die Politik bitte verkehrt gemacht, dass das jetzt am Ende des Tages alles in China und in Asien produziert wird. Was ist da eure Meinung zu?
Du hast gerade Grovian angesprochen. Grovian, kann ich dir ganz klar sagen, ist gebaut worden, um zu zeigen, dass es nicht geht. In der Politik herrscht Lobbyismus und erneuerbare Energien sind nicht gewollt in Deutschland, zumindest nicht in Bürgerhand. Das ist nach wie vor so. Die Politik steht immer auf den Seiten der Konzerne. Und gerade bei Windkraft, weil ich das nun mitgemacht habe, in der Zeit habe ich studiert und das habe ich bei Grovian live mitbekommen. Man hat alles getan, um zu zeigen, dass es nicht geht. Und so hat man das mit der Photovoltaik am Anfang auch getrieben, so treibt man es letztendlich, hat man es mit den Akkus am Anfang gemacht, ja, mit der Elektromobilität hat man es gemacht und immer wieder das gleiche Bild, ja, wo kommt der Politiker unter, wenn die politische Karriere im Eimer ist, dann kommt er im großen Konzern unter, die hat man geschützt. Und das ist auch meine feste Meinung und ich erlebe das jeden Tag aufs Neue. Sobald wir was Größeres planen, wo wir wirklich ernsthaft in die Bresche schlagen von Energieunternehmen, dann kriegen wir Knüppel zwischen die Beine geworfen und davon habe ich einige mittlerweile bekommen.
Ja, es ist natürlich ein regulatorisches Problem. Ne? Da gebe ich natürlich Holger, ich glaube, es ist noch komplexer. Also ich glaube, so grundsätzlich kann man das nicht dann darauf reduzieren, zu sagen, die Politik unterstützt eine große Konzerne. Und es hat sehr viel mit Lobbyismus zu tun. Ja, glaube ich auch, dass es ganz viel mit reinspielt. Es hat natürlich auch noch, muss man definitiv sagen, auch noch technische Probleme, aber natürlich auch gesellschaftliche. Es ist ja nicht nur die Politik, sondern wir wissen das alles. Wenn ich möchte gerne regenerative Energie, aber das Windrad doch bitte weit genug von meinem Grundstück entfernt, ja. Und das ist es eben halt auch. Und da haben wir in Deutschland, glaube ich, ein ganz großes Problem. Große Strukturprojekte. Wir sehen jetzt gerade in Schleswig-Holstein, die Menschen wehren sich gegen den Tunnel nach Dänemark, Fehmarn-Weltquerung. Ein großes Thema, das man über viele, viele Jahrzehnte versucht hat zu boykottieren auch. Und wo wir, ich glaube, es ist eben halt nicht so ganz einfach, sondern es sind verschiedene Kehrseiten der Medaille. Und Wir hätten, da gebe ich euch recht, wir hätten viel mehr in die Technologien investieren müssen, wir hätten diese Technologien fördern müssen und wir hätten auch länger, sage ich mal, das ist ja am Anfang auch geschehen, aber man hätte mehr Atem beweisen müssen. Und da gebe ich euch völlig recht, die großen Windkrafthersteller waren in Deutschland oder in Skandinavien, in Dänemark, sind nach wie vor noch in Dänemark, aber nicht mehr in Norddeutschland. Und das ist schon, da gebe ich dir völlig recht, Holger, es ist eine politische Fehlentscheidung gewesen und die hätte man, das hätte nicht passieren dürfen.
Ich glaube, wir sollten den Blick nicht zu eng sehen. Also wenn ich zum Beispiel in China bin und in ein Restaurant gehe, dann öffnet sich da die Tür und dann stehen drei Mädels rechts und drei Mädels rechts, links, um mich zu begrüßen. Ja, das kann sich in Deutschland niemand leisten. Kein Restaurant kann sich sechs Mädels leisten, die da den ganzen Abend stehen und nur begrüßen und verabschieden. Damit will ich sagen, die Personalkosten sind in China deutlich geringer. Und China wirft noch ganz viel Geld in die Industrie rein und kann dann mit Preisen auf den Weltmarkt kommen, die wir einfach, egal was wir machen, nicht mitgehen können. Das muss man, finde ich, fairerweise auch dazu sagen, dass zum Beispiel Solarindustrie natürlich Fehler gemacht wurden in Deutschland und zwar fürchterliche Fehler, aber das alleine war es nicht, sondern dass eben die Industrie in China massiv gefördert worden ist, mit Geld beschmissen worden ist und deswegen natürlich billige Solarpanels produzieren konnte, was bei uns nicht möglich war.
Ja, ich würde noch einen anderen Aspekt einwerfen. Also ich würde auf jeden Fall unterstütze ich das, was Holger gesagt hat und das sind bestimmt Ansätze da drin. Aber wenn ich das schon in meinem Umkreis sehe, wir sind hier nicht nur, dass das Haus grün angestrichen hat, wir haben uns dafür für eine schöne Farbe entschieden, aber wir waren auch die Ersten, die direkt hier gebaut haben und auf Gas verzichtet haben und Wärmepumpe, Elektroauto. Also das war so ein Konglomerat, das war mir direkt klar, nur so funktioniert das. Und dann wartet man ja üblicherweise darauf so, jetzt müssen ja alle von diesem Verständnis mal nachziehen. Ne? Die müssen ja nicht in dem Gesamtpaket nachziehen, aber man würde ja jetzt erwarten, dass der eine oder andere Mensch kommt zu mir und sagt, Wolle, jetzt erzähl doch mal, ohne Gas, also wie soll das funktionieren? Meine Frau hatte ja schon Panik und die konnte überzeugen, sagt, wir machen eine 10-Kilowatt-Anlage drauf, waren damals knapp unter diesen 10 Kilowatt, die da liefen und durften nicht drüber und dann haben wir 10 Kilowatt entschieden. Und das funktionierte einwandfrei bis heute. Ich habe so einen hohen Überschuss. Ich habe gerade mein Tesla nochmal dran gehangen, 30 Kilowatt nachgeladen. Also, und wir sind mit dem Strom trotzdem total versorgt. Wo bleibt das? Ne? Diese Verantwortung, ich spreche über diese Verantwortung, die wir selber haben, auch dieser Umwelt dann gegenüber, dass jemand mal kommt und sagt, so Wolle, jetzt sag mir doch mal, wie funktioniert das hier bei dir? Ne? Ich sehe hier, dass ein Nachbar hier direkt neben mir mal eine Anlage gebaut hat. Hier gibt es auch noch einen in der unmittelbaren Umgebung. Und dann, wenn ich hier mal eine Runde drehe und mir das angucke, wir wohnen sehr dörflich, ne, dann sieht man im Großen und Ganzen, ich kann jetzt keine Prozentzahl, aber ich würde mal so schätzen, mehr oder weniger sind vielleicht 20-25%. Dann hört das auf. Und dieser Nachzieheffekt, ich komme da nicht immer ganz mit und sage, nicht nur das auf die Politik zu schieben, wir sind doch für uns und für diese Welt ja selber verantwortlich. Und ich würde immer so ein bisschen erwarten und vielleicht sehe ich das oder meine Erwartungen sind da vielleicht zu hoch gesetzt. Wo bleibt das? Wo bleiben diese Nachzieheffekte?
Jessica muss in den Japanischkurs.
Ja.
Ich habe Jessica vorhin gesagt, geh doch lieber in den Chinesischkurs, denn da ist die Automobilindustrie, die Zukunft der Automobilindustrie möglicherweise. Aber will sie nicht. Sie träumt von Japan.
Träumt von Japan, ja, so ist es.
Jessica, und
einen Kommentar noch zu dem, was Wolfgang gerade gesagt hat, das mit dem Nachzieheffekt und so. Also ich sehe es bei uns im Haus, wir sind eine große Wohnanlage mit 38 Parteien. Und ein Teil von uns hätte eigentlich ganz gerne eine gemeinschaftlich nutzbare Solaranlage auf dem Dach. Das sehen halt diejenigen, die vermieten, die sehen das halt anders.
Ja, da kann ich gleich was zu sagen. Ich habe mich zwar nicht gemeldet, aber genau das ist umsetzbar und zwar völlig unproblematisch. Ja, also diese Problematiken haben wir immer und Wolfgang, diese Nachzieheffekte treten einfach nicht ein, da bin ich voll bei dir. Wir leisten heute immer noch Grundlagenarbeit, immer noch wieder. Wir müssen jeden immer einzeln überzeugen, wie böse ist eine Photovoltaikanlage, was kann alles kaputt gehen, hat Jerome ja kurz gesagt. Die German Angst ist ja in allen Bereichen da. Wir wollen mit allen Versicherungen weltweit weit sind wir an der Spitze. Und wenn es um so eine Geschichte geht wie eine 38-Parteien-Wohnanlage, dann ist es eigentlich ganz einfach. Ich muss mich mit dem Vermieter als Energiegemeinschaft zusammensetzen. Diese 38 Leute gründen eine Energiegemeinschaft und überzeugen den Vermieter davon, dass sie jetzt die finanzielle Verantwortung übernehmen für eine entsprechende Photovoltaikanlage für die Hausversorgung zum Eigenverbrauch und für die eventuell vorhandenen Wallboxen, die dann gebaut werden müssen. Und das ist eben nicht möglich. Diese Leute können sich auch nicht einigen. Die Vermieter würden das sogar machen, weil es über eine Grunddienstbarkeit geht in Abteilung 2. Das haben wir alles schon dutzendfach gebaut und gemacht, getan. Das funktioniert alles. Aber es geht um die Einigung untereinander. Und da wir ja immer noch Leute photovoltaikmäßig und auch elektromobilitätsmäßig einzeln überzeugen müssen, ist das enorm schwierig in Deutschland, weil es sehen die Leute überall nur Probleme und keiner sieht mal, pack doch mal den Schraubenzieher an oder schlag mal den Nagel in die Wand.
Stefan Dräger hat ja Elektrotechnik studiert und hat dann so ein ganz altes Auto, wo man noch vorne einsteigt, umgebaut mit als E-Auto sozusagen. Und das ist auch immer sehr lustig, wenn man mit so einer kleinen alten Karre durch die Lübecker Stadt fährt.
Leo, ist das bei dir auch so, dass du viel Überzeugungsarbeit leisten musst, wenn die Kunden an dich rantreten? Also ich gehe mal davon aus, du kriegst ein Kontaktformular zurückgeschickt. Hey, ich habe Interesse an Solar. Wie ist das bei dir? Musst du da einzeln überzeugen, Überzeugungsarbeit leisten?
Ja, im Grunde, wenn die Leute schon auf uns zukommen, ne, dann haben sie schon das Anliegen, eine Anlage zu bauen, ne? Da brauchst du dann wenig Überzeugungsarbeit. Dann sind es erst eher so Sachfragen, um die es dann geht. Ne? Soll ich meine Anlage aufständern oder doch flach aufs Dach legen? Bringen die paar Grad doch was? Solche Fragen kommen dann irgendwie. Ne? Aber wenn die Leute zu uns als PV-Shop, Sonnenladen sind wir übrigens, Sonnenladen GmbH kommen, dann sind sie sich sicher, sie wollen eine Anlage haben und dann sind es nur noch technische Fragen, die geklärt werden muss. Ne? Ganz anders ist es natürlich auf der YouTube-Schiene, ne? Wo jeder Hans und Franz reinkommt und sich das auch mal anguckt. Das ist ja auch normal in Social Media, immer wieder Kommentare, die dagegen bashen. Was ich ganz interessant finde, das hatte ich jetzt schon ein paar Mal tatsächlich im Kundengespräch zu PV-Anlagen, Kunden, die total diese PV-Anlagen total geil finden und sie wollen loslegen und starten. Und dann stellst du so im Beratungsgespräch die Frage, ja, wie sieht's denn aus mit Überschussladen, Elektroauto? Und dann kommen die Hände hoch und sie sagen, nee, so ein Elektroauto, das kommt mir nicht ins Haus. Also da, und dann wunderst du dich so, ne, wo kommt das her? Und ich habe es jetzt aber öfter erlebt, deswegen, ja, es herrscht einfach ganz viel Unsicherheit, gerade auch auf dem Markt, ne? Keiner weiß so richtig Bescheid, soll ich jetzt was machen, soll ich noch warten, kommt vielleicht eine Förderung, bla, also es ist viel Unsicherheit da und trotzdem gibt es aber auch die Leute, die so drauf sind wie Holger und ich, glaube ich, die einfach sagen, wir müssen anpacken, jeder muss für sich selber, sage ich mal, ein Stück jetzt zur Energiewende leisten, weil dass es alles knapp wird, Klimaziel, 1,5 Grad und so weiter, dass das alles nicht schaffbar ist, beziehungsweise sehr, sehr, sehr knapp wird, auch die 2 Grad oder noch höher, das wissen wir alle. Und wenn jetzt nicht jeder Einzelne sagt, wir legen los, sondern wartet auf die nächste Förderung, die dann wieder innerhalb von 2 Stunden leer ist, wie das letzte Mal war, dann kommen wir nicht weiter, ne?
Ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen und zu sagen, ja, die Politik macht alles scheiße und deswegen geht halt nichts voran. Ich finde, der andere Weg ist der bessere, nämlich zu sagen, ja gut, die Politik ist scheiße, ist mir aber egal, ich tue, was ich tun kann, mit meinen Ressourcen, die ich habe, mit den Dingen, die ich machen kann. Und das ist ja der Weg, den ich gegangen bin. Also ich habe mir ja eine Solaranlage auf mein Dach gebaut, so viel ich konnte, und bin danach zu den Nachbarn gegangen, habe gesagt, hey, pass mal auf, ich baue jetzt demnächst eine Solaranlage drauf, klingt euch doch ein, dann wird es für mich günstiger, für euch günstiger und wir haben alle schöne Solaranlage auf dem Dach. Wir sind 9 Parteien insgesamt, 2 Reihenhäuser nebeneinander. Kein einziger ist eingestiegen. Kein einziger. Ja. Dann kamen die hohen Strompreise. Und dann kam die nächste Versammlung. Ja, wie ist denn das mit der Solaranlage? Was hast du denn gezahlt? Und lohnt sich das? Und bla 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 bla. So, dann habe ich das nochmal erzählt, dass sich das natürlich lohnt. Ja. Und dann gingen die Preise wieder runter und das Interesse war sofort wieder weg. Ich glaube, wenn ich das so sehen würde, rein unter finanziellen Gründen, dann lohnt sich zum Beispiel, glaube ich, Holger, widersprich mir, wenn es nicht stimmt, eine Batterie lohnt sich rein finanziell nicht. Aber mir ist das egal, weil mir geht es darum, möglichst viel umwelttechnisch zu machen mit den Mitteln, die ich halt habe. Die sind begrenzt, ja, also meine Kohle ist einfach begrenzt, aber ich tue, was ich kann. weil ich das auch meinem Sohn schuldig bin, finde ich. Ja, ich habe jetzt, die habe ich ja schon mehrmals erzählt, ich habe ja jetzt noch eine Solaranlage in den Garten gebaut, mit Holz und wunderschön anzuschauen, schön auffällig, damit die Nachbarn das auch wirklich sehen können. Die macht mir so viel Freude, diese Anlage. Allein, dass sie schon da steht und jetzt gerade von der Sonne bestrahlt wird und Strom produziert und mein Haushaltsverbrauch gerade auf Null ist, weil der gedeckt wird durch diese kleinere Anlage. Wenn ich das rein finanziell gesehen hätte, hätte ich mir niemals eine Batterie kaufen dürfen, weil die hat mich damals 9.000 Euro gekostet. Das lohnt sich wahrscheinlich nie. Ist mir aber wurscht, weil dieses Lebensgefühl, was ich habe, nämlich, dass der Strom immer von der Sonne kommt, das ist mir das einfach wert. Und was mir einfach stinkt, ist, dass die Leute nur bis zur Nasenspitze denken und keinen Meter darüber raus, dass alle sagen, ja, man muss was tun für die Umwelt, aber sobald ein Windrad in die Nähe hingestellt werden soll, dann gehen sie alle, dann entdecken sie plötzlich die Vogelwelt. Ja, also wir haben doch einen Vogel, der nistet da, da können wir auf gar keinen Fall was. Ne? Statt einfach zu sagen, leck mich am Arsch, ist mir doch scheißegal, ich will dieses Rad nicht vor meiner Haustüre haben. Ich finde das so verlogen und schlecht und ich mache Strom in meinem Haus mit den 7,13 kW Peak, dass ich drei Parteien wie meine versorge. Also ich produziere dreimal so viel Strom, wie ich verbrauche. Ja, ich, und dann mache ich doch was. Ich sorge dafür, dass meine beiden Nachbarn links und rechts von mir Solarstrom haben, auch wenn sie selber keinen produzieren. Und das kann doch jeder machen. Und das verstehe ich nicht, warum das nicht passiert.
Ich mache auch immer Witze. Mit so hyperaktiven Kindern habe ich ja viel arbeitstechnisch auch zu tun gehabt. Und da habe ich immer gesagt, genau, man kann auch den Kindern einfach so, dass die während der Schule immer so mit so einem Fahrrad wie im Fitnessstudio fahren müssen, dann produzieren sie für die Schule den eigenen Strom und sind auch nicht mehr hyperaktiv, weil sie dann genug Sport treiben können.
Ich habe mir ja kürzlich ein Fahrrad zugelegt. Ich produziere immer 100 Watt, wenn ich da strampel. 100 Watt ist da immer. Ich denke mir immer, Mensch, warum kann ich den nicht einspeisen? Warum kann ich den Strom nicht einspeisen?
Ja, dann musst du das aber auch 10 Stunden durchhalten, um eine Kilowattstunde zusammenzukriegen.
Ja, ja, ne? Aber und, so ist es also einfach verloren.
Die physikalischen Grundlagen sind nicht verhandelbar. Das ist leider so. Nein, das muss man schnell lernen. Ja,
aber in einem Fitnessstudio könntest du einen Teil des Stroms...
Ja, da fangen ja einige sogar mit an in den Fitnessstudios. Echt? Ja, aber du musst eben sehr lange eine hohe Leistung bringen, um wirklich eine Kilowattstunde zu ersetzen. Ne?
Aber es würde mich noch mehr motivieren. Wolfgang?
Man muss vielleicht auch eine Lanze brechen. Wir haben ja Massenverhalten. Ne? Und wenn man kennt ja die Seitenbacher Müsli. Müsli von Seitenbacher, Seitenbacher Müsli. In einer Minute wird das, ich weiß nicht, 25 Mal abgespielt, ja. So lange, bis jeder das auswendig kann. Ach, das war ja Seitenbacher Müsli, ne? Das bleibt ja hängen. Und ich glaube auch, dieses Beschallen von der Petrolindustrie auf die, jetzt gehe ich mal nochmal auf die Elektromobilität ein, dieses jahrelange, nur dieser Motor, nur diese Eigenschaften und diese 100-jährige Dominanz dieser Industrie, die hat ja dafür gesorgt, dass irgendwas fest ist. Und das klebt ja wie das Öl, ne, an den Menschen dran, ja, in dem Kopf, in diesem zerebralen Gehirngängen ist das so drin wie das Seitenbacher Müsli. Bitte glaube keinem anderen. Elektromobilität kann nicht gut sein. Das ist nichts. Ne? Wir haben das mitbekommen, wie mit diesen Überschwemmungen. Ja, wenn die Batterie ins Wasser kommt, was passiert denn da? Dass es ein abgekapseltes System ist oder diese Weitsicht, dieses Rationale von Deutschen, der Dichter und Denker, diese Denker, die sind ja gar nicht mehr da. Die sind ja überhaupt nicht mehr da. Man wundert sich, wir haben wirklich alle Informationen auf dieser Welt, die wir abgreifen können. Mit 7 Klicks, habe ich mal gesehen, statistisch, können wir uns vollkommen über alles informieren. Wir sind nicht in der Lage, diese Weitsicht zu betreiben und ne, deshalb müssen wir diese Einzelüberzeugung leisten, weil diese Masse nicht sich aufbrechen lässt. Jetzt bin ich kein Psychologe, ich kann nicht sagen, wo geht man, wo packt man an mit der Brechstange, um dieses verkrustetes Denken und das wegzubrechen. Aber es war zu lange, diese Beschallung, glaube ich, war einfach zu lange drin, dass wir diese Masse ganz schlecht weggebrochen kriegen. Und deshalb müssen so tolle Leute in diesem Hintergrund in allen ihren Geschäftslagen ganz viel Einzelarbeit machen.
Ich sag's ja ungern, aber ich gebe dir natürlich völlig recht und komme gleich mit einem Beispiel. Ich habe vor 23 Jahren diese Balkonkraftwerke in den Markt eingeführt. Ja, es war ja nicht besonders clever, einen Wechselrichter an so ein Modul zu schrauben. Das war auch nicht die Innovation. Die Innovation war, eine kleinste Einheit zu erschaffen, damit jeder mit Energiewende beginnen kann. Das hat am Anfang sogar ganz gut geklappt. Dann kam natürlich die German Angst wieder. Da brennen die Häuser ab, die Medien sind da reingegangen. 2012 haben wir, ich glaube, in einem Jahr 7 Prozesse gegen Netzbetreiber geführt. Ich habe einen Herzinfarkt auch noch dadurch gekriegt, weil das alles wirklich kein Spaß mehr war, weil es alles mit meinem Geld ging. Ich habe kein Risikokapital von niemandem gekriegt. Ich habe das alles selber bezahlt und wir haben heute immer noch keine Entscheidung. Ja, wir haben alles getan für diese Balkonkraftwerke als kleinste Einheit, um Energiewende in Bürgerhand zu machen. Und wir haben nach über 20 Jahren noch keine Entscheidung. Weder bei VDE noch bei der Regierung und bei den Netzbetreibern ist man sich auch immer noch nicht einig. Und das ist natürlich ein gutes Beispiel dafür, ja, dass einfach nichts vorangeht in diesem Land. Das ist das was aber ich sehe.
Da soll doch jetzt gerade was kommen, zum Beispiel eine Erhöhung von 600 auf 800 Watt.
Ja, da ist
doch
ja aber das, ja, da, ne? ich kenne die Leute aus dem VDE-Ausschuss, die Normen herstellen. Da ist keine Einigung da. Wir haben diverse Videos dazu gemacht. Das Solarpaket 1 wird gebremst in der Politik. Im Prinzip hat man, früher hatten wir der Guerilla-PV zugesagt. Da haben die Leute das einfach gemacht. Da gab es so einen kleinen Prozentsatz, die haben drauf geschissen, ob das Ärger gibt oder nicht. Die haben einfach gemacht. Aber jetzt wollen die Leute alles nach Regeln machen. Deutschland ist ja regelkonform bis zum geht nicht mehr. Und nun geht es erst recht nicht mehr voran. Und das führt letztendlich dazu, dass der Markt der Balkonkraftwerke wieder eingebrochen ist, weil man einfach keine festen Regeln mehr auf die Beine stellt zurzeit.
Tja, ich glaube, wir haben heute hier in diesem Podcast ganz viel beleuchtet. Alles von Startups bis über Regeln, German Angst und also das war ein super interessantes Thema, glaube ich. Ich bin gespannt, was unsere Zuschauer dazu sagen. Schreibt eure Kommentare mal unter dem Podcast. Das würde mich wirklich interessieren. Wie habt ihr dieses Thema wahrgenommen? Ja, von meiner Seite sind alle Fragen beantwortet worden. Wie sieht es mit dir aus, Jerome und Wolfgang?
Auch bei mir sind alle Fragen beantwortet. Ich danke ganz, ganz herzlich Stefan Stengel. Ich danke Holger Laudelei und ich danke auch Alice Moustier dafür, dass sie sich Zeit genommen haben, jetzt über eine Stunde mit uns zu quatschen, ein bisschen darüber zu sprechen.
Du hast den Leo wobei vergessen. Alice,
und den, ich wollte, ja, Leo Tiet habe ich nicht vergessen, der wäre gleich der Nächste gewesen. Lass mich doch erstmal machen. Aber Alice, ich beneide dich, weil du hast ja besonders viel Sonne da, wo du lebst. Da kannst du ja Solar, kannst du ja Hunderttausende von Kilowatt jedes Jahr erzeugen, oder?
Ja, also da wäre zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit Leo vielleicht sinnvoll, weil irgendwie die Zypra sind, ich glaube, das meiste an Strom, deswegen sind E-Autos hier auch völliger Schwachsinn, das meiste an Strom wird noch durch ein Kraftwerk, was im Endeffekt einfach nur verbrennt, erzeugt für die ganze Insel. Mhm. Und also irgendwie, ich wundere mich sehr, dass die Solarenergie noch überhaupt nicht entdeckt haben. Mhm. Weil das, wie du sagst, eigentlich wäre das hier genau das richtige Land dafür.
Ja.
Und ich habe so ein kleines Solarpanel und halt meine Batterie, die ich überall hin mitnehmen kann, mit der ich immer auf dem Balkon sitze, um draußen zu arbeiten. Aber ansonsten gibt es hier nicht viel mit Solar und das ist halt echt schade. Zypern hat genug Sonne. Man sagt ja immer 365 Tage Sonne.
Ja, eben. Aber vielleicht kannst du ja was bewegen, indem du vielleicht mal dein komplettes Dach eindeckst und der Leo hilft dir und dann bist du ein Vorbild und dann fragen die Nachbarn und wollen dann vielleicht auch. Wir wissen es nicht, wir werden es sehen. Danke euch allen, dass ihr da wart und diesen Podcast gibt es in 2 Wochen wieder mit einer neuen Ausgabe und der Wolfgang hat es vorhin schon mal angesprochen, man müsste mal jemanden fragen, der sich damit wirklich auskennt, warum die Leute so ticken, wie sie ticken. Wir sind gerade dran, auch eine Psychologin in den Podcast einzuladen, das wird bestimmt auch funktionieren und die wird es uns dann hoffentlich erklären können und dann uns hoffentlich auch erklären können, wie kann man die Leute denn dann überzeugen, ohne dass sie es merken und dass sie das dann plötzlich selber wollen. Wir werden sehen. Danke fürs Dabeisein und empfehlt den Podcast gerne weiter. Danke Michael und danke Wolfgang und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja. Vielen Dank. Tschüss.
Ciao. Und dann bis zum 24.03. zu meiner Book Launch Party. Da dürft ihr alle gerne kommen. Auch aus Süddeutschland.
Tschüss. Ich bin ja ein paar Tage später da. Ich komm knapp zu spät.
Du verpasst die geile Party, in der Holzwerkstatt Lübeck im Fuchsbau. Tschüss.
Ciao.
Ciao. Ciao.